Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 104. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Hannelore und Oswald Steinlechner bauen seit über 40 Jahren auf ihrem Bio-Kräuterhof in über 800 Meter Höhe Kräuter und Gemüse an und stellen selbst ein Kräutersalz von außerordentlicher Qualität her. Ich war im Mai 2013 in Tirol und habe die Gelegenheit genutzt, die beiden über ihre Arbeit auf ihrem Bio-Kräuterhof zu interviewen. Und in den nächsten rund 44 Minuten erfahren wir viel Wissenswertes darüber, wie man einen gesunden Boden durch Kompostwirtschaft erhält, über Pyrolyse, Biokohle und Therapreta. Und wir bekommen nebenbei noch ein paar Tipps, wie wir den Ertrag unserer roten Johannisbeeren steigern können. Und wer Steinlechners Bio-Kräutersalz einmal selbst kennenlernen möchte, der fährt nach Schwaz ins untere Tirol, wo Hannelore Steinlechner es jeden Samstag auf dem Markt neben Kräutern und Gemüse verkauft.
Ja, ich heiße Steinlechner Oswald. Wir betreiben hier in Tirol auf 860 Metern einen Kräuterbauernhof mit einer Anbaufläche, nicht sehr groß, so 2000 Quadratmeter circa, und bauen ungefähr 2/3 Kräuter, also Tee- und Gewürzkräuter an und den Rest Gemüse. Wir versuchen den Menschen, die zu uns kommen, die Wirkungsweise der Kräuter nahezubringen und erzeugen auch Produkte, die Sie da mitnehmen können, wie ganz ein gutes Kräutersalz, verschiedene Teekräutermischungen und natürlich auch die Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten und aus den Gärten von anderen Bauern und Bio-Anbauern. Mhm. Wir selber sind ein biologisch zertifizierter Landwirtschaftsbetrieb. Der biologische Gedanke ist sowieso etwas, was wir in erster Linie als wichtig erachten, weil davon natürlich auch die Gesundheit der Pflanzen abhängt, Gesundheit der Böden abhängt, und damit fängt es erst schön zu werden im Garten.
Also mein Name ist Hannelore Steinlechner, wir machen das schon sehr lange jetzt gemeinsam, seit ca. 40 Jahren. Wir haben früher angefangen mit den Kräutern, nachdem unsere Kinder klein waren und verschiedene Krankheiten eben aufgetreten sind, haben wir dann versucht, das über Homöopathie und über Kräuter zu heilen. Und wir haben das Glück gehabt, dass der Vater von Oswald eben ganz ein großer Kräuterexperte war und ich auch schon viel von zu Hause mitgekriegt habe über Kräuter. Und ja, das war dann unser zweites Standbein, wie wir dann auch die Milchschafe gehabt haben. Und jetzt ist es so, dass wir eben aufs Gemüse ein bisschen mehr umgestiegen sind. Tiere haben wir jetzt keine mehr und ich verkaufe das eben dann am Bauernmarkt jeden Samstag in Schwarz. Wir stellen so kleine Bio-Gemüsekisten und Kräuterkisten zusammen, können die Leute dann am Bauernmarkt abholen, und es ist wirklich da nicht nur mehr ein Trend, sondern wirklich auch ein Bedürfnis, speziell von vielen jungen Menschen, eben Biogemüse und Bioprodukte zu kaufen.
Ja, okay. Als ich voriges Jahr zum ersten Mal in Tirol war hier, da habe ich ja euer wunderbares Kräutersalz kennengelernt. Und dann dachte ich muss da unbedingt noch mal ein bisschen nachfragen. Wie viele Kräuter sind denn da drin?
Wir haben 20 verschiedene Kräuter drin, die zum allergrößten Teil aus der eigenen Produktion kommen. Nur solche Kräuter, die man in Tirol überhaupt nicht so anbaut und gar nicht anbauen kann, die kaufen wir in biologischer Qualität zu, aber das sind eher verschwindend geringe Mengen, wie zum Beispiel Kümmel und
Knoblauch,
Pulver und Lorbeerblätter und Wacholderbeeren, Also das sind, aber das sind nur im 1-3% Bereich der Gesamtmenge der Kräuter. Mhm. Alles andere bauen wir aber selber an.
Ja.
In einer sehr hochwertigen Qualität. Wir achten auch darauf, dass die Mischung gut passt, dass es eine runde Geschmacksmischung wird. Die Kräuter werden auch von den Sorten her so ausgewählt, dass wir zum Beispiel den scharfen Oregano aus dem griechischen Anbaugebiet haben, ein scharfes Bergbohnenkraut und ein Oswego-Kraut, das ist auch ein pfefferscharfes Kraut. Also Kräuter, die von Haus aus schon sehr viel Schärfe mitbringen, aber nicht so unangenehme Schärfe wie zum Beispiel Pfeffer. Also man kann durchaus auch mit Kindern das Kräutersalz gut benutzen, aber man spart durch diese natürliche Schärfe der Kräuter relativ viel vom Salz. Also man nimmt zum Würzen viel weniger Salz her und besser dann dieses zu wenig an Salz mit dem Würzigen der Kräuter noch auf. Also man braucht sicher nicht mehr als 2/3 von der normalen Salzmenge, wenn man dieses Kräutersalz
verwendet. Wie hoch ist denn der Kräuteranteil? Also wenn ich 100 Gramm von eurem Kräutersalz habe, wie viele Kräuter sind da drin?
Der Kräuteranteil ist 15 Gewichtsprozent, wobei, das darf jetzt nicht täuschen, dass das wenig ist. Es ist, weil Salz wiegt ja sehr schwer. Und Kräuter wiegen eigentlich sehr leicht, weil das sind die getrocknete Kräuter. Man muss sich das so vorstellen, ein Glas ist halb voll mit Salz und die andere Hälfte ist diese 15% Kräuter.
Ja.
Und das Kräutersalz ist auch sehr stark grün. Also man sieht wirklich richtig, dass da viel Kräuter drin sind.
Ja, okay. Gerade hast du uns ja noch hier vorher durch den Garten geführt und dabei verschiedene Dinge erzählt, auf die ich nochmal jetzt kurz so ein bisschen zurückkommen wollte. Zum einen, du sagtest also, das A und O für deine gesunden Kräuter ist die Bodengesundheit. Was machst du da, damit der Boden gesund ist?
Einmal vielleicht zuerst, wie prüft man einen Boden, dass er gesund ist? Wie sieht er aus? Wie fühlt er sich an? Wenn man in so einen Boden reinlangt oder mit einem Werkzeug reinsticht und sich einen Klumpen Erde rausholt, also wirklich, dass er noch im Klumpen ist.
Ja.
Und man nimmt diesen Klumpen Erde in die Hand und gibt einen leichten Druck drauf, dann muss er zerbröseln und zerbröckeln in lauter kleine, in etwa Krügelchen. Also das wird nicht als Sand, also nicht in kleinste Teile zerfällt er, sondern es sind schon strukturierte Kügelchen, aber es sind alles, man nennt das die Bodengare. Also der Boden ist gar, ist es hat einfach ganz eine wunderbare, luftige Struktur. Man sieht auch durch diesen Erdbrocken die Regenwurmgänge durchgehen. Und wenn man den zerbricht, ganz vorsichtig auseinanderbricht, dann sieht man überall die Gänge dieser Lebewesen, dieser Regenwürmer, dieser Asseln, sonstiger Würmer und Bodenlebewesen. Das muss schon einmal gegeben sein, wenn ein Boden gesund sein will. Und auch dann, ein Boden hat ganz eine andere Farbe, wenn er gesund ist. Wenn so ein toter Boden braun ist, dann ist ein gesunder Boden aus der gleichen Erde aufgebaut, also am gleichen Standort, ist viel dunkler. Also da sieht man auch feinste Haarwurzeln drin. Man sieht das Myzel von Bodenpilzen. Also der Boden ist durchwachsen von organischer Substanz. Und wenn man sich vorstellt, dass in einem Gramm gesundem Gartenboden mehr Bodenbakterien leben als Menschen auf der ganzen Erde leben. Also das sind Milliarden, viele Milliarden Bodenlebewesen, was in einem Gramm gesunder...
Das ist nicht ein Zentimeter.
Ein Gramm gesunder Gartenerde. Und Das ist mein Bestreben, den Boden so gesund zu machen. Mhm. Und das gelingt mir durch Kompostwirtschaft. Mhm. Wir haben unsere Komposthaufen, wir sammeln das Abfall, das organische Abfallmaterial, geordnet in einem großen Verschlag, so guten Kubikmeter Größe. Mhm. Der ist oben zugedeckt, dass nicht zu viel Regen reinkommt. Das wird das ganze Jahr über gesammelt, also ungefähr zweimal diese Menge, einmal im Sommer und einmal vom Herbst weg noch einmal. Mhm. Das wird, wenn der voll ist, der Behälter, wird das aufgesetzt auf einen Hügel, so ähnlich wie ein Kompost, wie eine Kartoffelmiete, aber halt 2 Meter breit, 1,50 Meter hoch und 3 Meter lang, so ungefähr in der Größe. Es wird aufgesetzt mit ein bisschen Kalk und Urgesteinsmehl und noch ein bisschen an Stickstoffdünger wie Presskuchen von Kürbissen oder Rapspresskuchen oder irgendwas etwas Stickstoffhältiges, wird in Schichten übereinander gelegt und dann oben drüber mit Gras zugedeckt. Im Winter kommt dann noch so ein Vlies drüber, dass nicht zu viel Schneenässe hineinkommt und dass die Wärme gut erhalten bleibt, dass dieser Komposthaufen noch bis lang in den Winter hinein warm bleibt, von innen durch die Eigenwärme, und dass diese Verrottung auch über den Winter sehr lange in den Winter hinein noch stattfinden kann. Mhm. Und im Frühjahr wird dann einmal umgesetzt und bis zum Herbst ist das feinster, rieselfähiger Kompost. Wir hatten das draußen gesehen.
Genau.
Das kann man angreifen. Das duftet wie Waldboden, ist fast schwarz, ist fein krümelig. Also da sieht man diese Brösel, diese Krümelstruktur.
Ja.
Hat man sehr gut gesehen.
Genau. Und in der Sammelbox, also wenn du sagst, du sammelst irgendwie über 2-3 Monate in der Sammelbox das ganze organische Material, das fängt doch schon so ein bisschen an zu rotten, oder nicht?
Ja, das rottet schon sehr stark an. Also wenn ich die dann ausleere, dann ist unten drin, am Boden unten ist schon fast Erde. Das ist noch sehr strukturiert, also man sieht noch Wurzeln und man sieht noch die Blattstrukturen, aber es ist schon ganz dunkel und schwarz.
Ja.
Und da sind schon Regenwürmer zugesiedelt.
Ja.
Also ganz viele schon. Mhm. Ich schmeiße auch dann zwischendurch, wenn ich in diesen Sammelbehälter rein, immer wieder mal eine Schaufel fertigen Kompost rein. Mhm. Vom Fertigen.
Ja, um die Bakterien erwarten,
Um die Bakterien reinzubringen, um auch Regenwurm-Eier dort hinzubringen, damit das Ganze möglichst schnell anfängt zu arbeiten.
Ja, klar.
Und wir sind eben draufgekommen, dass die Pflanzen auf eine solche Gabe Kompost, ich spreche jetzt die Rosen zum Beispiel an, sind sehr anfällig im Frühjahr gegen Blattläuse. Gerade im Mai, April, Mai sind sehr kalte Nächte noch und oft sehr heiße Tage schon. Dieser Wechsel von kalt auf heiß exponiert die Pflanzen sehr stark, damit sie, also da bekommen sie dann sehr leicht diesen Lausbefall, Blattlausbefall. Kommt davon, dass sie einfach dass der Saftfluss stockt in der Nacht und in der Früh scheint dann die Sonne drauf und der Saftfluss von unten funktioniert aber noch nicht, weil der Boden kalt ist. Also das ist sehr unausgewogenes Verhältnis zwischen Bodensäfte und Assimilation vom Sonnenlicht her. Mhm. Und wenn die Pflanzen, sprich jetzt zum Beispiel die Rosen oder auch die Johannisbeersträucher, wenn die im Herbst eine Schaufel Kompost als Dünger bekommen, das wird dann am Zentrum der Pflanze, wird die Schaufel voll Kompost hingeschmissen, ein bisschen Gras drüber gelegt, nicht zu viel, dass die Mäuse da nicht drunter nisten anfangen, nur ein bisschen abdecken, dass nicht die Sonne austrocknet.
Ja.
Und es wird so leicht angehäufelt und im Frühjahr wird das wieder ausgebreitet und mit ein bisschen Heu rum gemulcht.
Ja.
Und die Pflanzen bekommen keine Läuse.
Ja.
Es ist erstaunlich, wir haben keine Blattlaus. Mhm. Die Riehwieselsträucher sind ohne Blattlaus. Heuer ist überhaupt so, dass ich den ganzen Frühjahrsbeikraut, die Unkräuter hätte ich beinahe gesagt.
Ja.
Also die Unkräuter aus dem Garten sind ja eigentlich Heilkräuter. Das sind alles Heilkräuter. Man nennt sie Unkräuter. Das ist eigentlich so ungerecht. Es sind Beikräuter und trotzdem reißt man sie im Frühjahr aus, was so über den Herbst und über den Winter noch auf den Beetflächen steht. Und das gibt schubkarrenweise, gibt das Unkraut, die Jäterei. Und das wird alles zu den Riehwieseln hin. Also ein Hügel wird dahin geworfen. Und da können die Regenwürmer den ganzen Sommer überfressen. Und es wird einmal umgedreht. Wenn es dann beginnt, so wieder rauszuwachsen, dann wird das Ganze umgedreht und noch einmal mit Gras zugemulcht und das hat sich dann. Mhm. Also da kommt dann nichts mehr auf. Sogar die Wurzelunkräuter wie Quecke und Giersch, und das wird da alles kaputt da drin. Und da siedeln sich wohl ein paar Schnecken an, aber die bleiben eh da drin und die gehen auf die Riehwiesel gar nicht rauf, weil die haben
genau. Da unten
Zeit genug zum Fressen.
Ja, genau.
Und da bleiben die Pflanzen gesund. Also da machen wir direkt am Riehwieselstrauch den Kompost am Boden.
Genau.
Der wächst praktisch im Kompost drin.
Ja, genau.
Wobei natürlich der Wechsel von sehr kalten Nächten und sehr heißen Sonnentagen ganz ideal auf die, aufs Aroma der Pflanzen einwirkt. Also das ist ein ganz ein großer Vorteil von uns da in Tirol eigentlich.
Ja.
Weil eben diese Aromen sich erst durch einen starken Wechselluft entwickeln und bei hohen, heißen Sonnentagen, da schneiden wir es dann.
Ja.
Und dieser Wechsel eben von kalt und warm regt die Pflanze eben an und durch die heißen Tage dann kommt es, die ätherischen Öle dann richtig zum Tragen.
Ah ja.
Und dann werden sie praktisch in der, je nachdem, was für Kraut es ist, manche muss man schon am späten Vormittag schneiden und manche dann erst am frühen Nachmittag.
Ja.
Dadurch erzielt man immer ganz eine hohe Geschmacksqualität auch bei den Kräutern.
Ah ja, aha. Als wir vorhin rumgegangen sind, da hattest du uns ja gezeigt, wie voll jetzt die Riehwiesel, die Johannisbeersträucher hängen. Und du hattest da auch gesagt, dass du durch eine bestimmte Art des Beschnitts genau diesen Effekt auch erzielst.
Ja. Die roten Johannisbeeren, die haben die Eigenart, am vorigjährig gewachsenen Holz zu fruchten. Wenn man so eine Fruchtrute, die im Vorjahr gewachsen ist, anschaut, dann treibt überall an den Blattknotenpunkten diese Beerentrauben heraus. Ich mache das so, dass an diesen Knotenpunkten wächst aber gleichzeitig in dem Jahr, wo der Fruchtbehang ist, ein Seitentrieb raus. Und ich mache das jetzt so, dass ich nach der Ernte dieser Früchte, das wird so Juli sein bei uns, wird dann dieser Seitentrieb zurückgeschnitten auf eine Länge von 2 cm vom Hauptstamm. Also das wird alles zu kurzen Stummeln. Da sind dann nur mehr 3, 4, 5 Blätter ganz am Knotenansatz. Die bleiben dran und der Seitentrieb wird abgeschnitten. Und an diesen Verzweigungspunkten hängen dann im nächsten Jahr 3, 4 Trauben dran, an jedem dieser Verzweigungsknoten. Und so entstehen an diesen langtriebigen Fruchtruten, die ich dann, also ich habe da so ein Spalier mit Drähten, die ich an diesen Drähten anbinde und senkrecht nach oben ziehe, hängen dann Trauben für Trauben an Johannisbeeren dran. Und immer wieder, wenn da neue Seitentriebe entstehen im Frühsommer, die werden dann im im Sommer dann nach der Ernte wieder zurückgeschnitten. Mhm. Also aber nur die Seitentriebe. Mhm. Und an diesen kurzen Stummeln, da setzen dann die Fruchtknoten, also die Fruchtknospen für das kommende Jahr an. Mhm. Mhm. Bei den schwarzen Johannisbeeren ist es ganz anders. Die schwarze Johannisbeere, die fruchtet immer an dem langen Trieb des Vorjahrs. Also die langen Triebe, die getragen haben, werden zur Gänze rausgeschnitten, mhm. bis fast zum Boden hin. Mhm. Und vom Frühling weg treiben aber schon wieder neue Triebe vom Boden raus. Und diese lässt man wieder stehen und die tragen dann im nächsten Jahr. Also man beim Ernten der schwarzen Johannisbeeren sitzt man sich praktisch nicht zum Strauch hin, sondern da kann man die ganzen Äste rausschneiden und dann auf der Terrasse kann man sie pflücken. Mhm. und die neuen Triebe, die lässt man wieder stehen und die fruchten im nächsten Jahr. Und die fruchten am besten von allen. Und je radikaler man das macht, desto mehr treibt diese Pflanze von unten neue Triebe raus. Und die werden in einem Jahr auch 1,20 Meter hoch.
Ja.
Und nirgends gibt es so schöne schwarze Johannisbeeren als an solchen einjährigen Ruten.
Gibt es auch für die Stachelbeeren ähnliche Empfehlungen?
Bei den Stachelbeeren habe ich keine Erfahrung.
Okay, gut. Lassen wir die außen vor.
Bei den Josterbeeren habe ich auch keine Erfahrung.
Ja.
Da probiere ich es aber heuer so zu machen, als wie bei den roten Johannisbeeren.
Ja,
dass man die Seitentriebe einkürzt, damit die dann eher längere Trauben machen, sowie ja, die Osterbeere ist eigentlich eine Kreuzung zwischen den schwarzen Johannisbeeren und der Stachelbeere. Ja. Aber da weiß ich es eben nicht.
Okay.
Ich probiere es einfach.
Ja, klar. Nochmal zur Bodenverbesserung. Du hattest ja gerade gesagt, wie du deine Komposthaufen anlegst, aber du hast ja jetzt noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch eine ganz andere Methode jetzt dazu genommen, um den Boden zu verbessern, indem du Holzkohle selber machst und untermischt. Wie geht das? Was passiert da?
Also die Holzkohle, wie soll ich das ausholen? Das ist so wie eine vielschichtige Sache.
Ja.
Holzkohle wurde schon für Bodenverbesserung verwendet von Urvölkern im Amazonasgebiet. Da hat man in Böden gefunden, Schwarzerdeböden, die bis zu 4 Meter dick waren, was normalerweise im Regenwald überhaupt nicht möglich ist durch den vielen Niederschlag. Aber diese Dauerhumusböden, die man dort gefunden hat, die sind einfach einmalig. Und man hat dann versucht, die zu analysieren und auseinanderzunehmen, was da drin ist. Und man hat da Holzkohlestücke gefunden, man hat auch Tonscherben gefunden und man ist drauf gekommen, dass die menschlichen Exkremente mit Zusatz von Holzkohle kompostiert haben. Und zwar vermutet man in großen, in die Erde eingelassenen Tongefäßen. Also das ist alles natürlich nur rekonstruiert worden. Man vermutet, die haben so runde Löcher ausgehoben in den Lehmboden und hat dann das mit Lehm verstrichen innen, so Zentimeter dick, und hat dann ein großes Feuer da drin gemacht und dann waren die Tontöpfe gebrannt und schon in der Erde eingelassen. Und dort hat man dann diese menschlichen Exkremente eingefügt und immer Holzkohle dazwischen gegeben. Das hat einmal den Vorteil, dass die Hygiene hergestellt war, weil Holzkohle ganz extrem gegen die Fäulnisbildung arbeitet. Man weiß das ja auch, man isst Kohle bei verdorbene Magen, wenn irgendeine Fäulnis im Magen, wenn eine Vergärung im Magen stattfindet und im Darm stattfindet, dann kann man mit Kohle das wunderbar kurieren in kürzester Zeit. Und so haben die das ganze Fäulnisproblem von diesen menschlichen Exkrementen beseitigt und zugleich hat die Kohle ist die Kohle ein Strukturmaterial für den Boden, die im Boden nicht verfault. Mhm. Also nach 4000 Jahren hat man noch Kohlestücke gefunden, die waren so alt, die sind nicht verrottet, die verrotten im Boden nicht, bilden aber für die Mikroorganismen und für die Nährstoffe des Bodens eine wunderbare Speicherkapazität. Also angeschlossen an diese Holzkohle kann sich der Humus dann im Boden ganz gut halten und die Mikroorganismen haben da ein Rückzugsgebiet. Holzkohle hat ja ähnlich wie Lehm ganz eine hohe innere Oberfläche und Hohlräume, wo die auch nicht so leicht austrocknen, aber immer starke Struktur haben. Da können sich eben Bakterien ganz gut zurückziehen und Nährstoffe eben können sich dort halten. Und ich gebe die Kohle jetzt nicht direkt auf den Gartenboden hin, sondern ich lasse die Kohle auch über den Komposthaufen wandern. Damit habe ich die Gewähr, dass erstens die Fäulnis im Komposthaufen bekämpft wird, wenn eine da sein sollte, was ja immer der Fall ist, dass einmal auch was Faules am Kompost geschmissen wird und diese Fäulnis wird da eben, der wird entgegengewirkt. Und andererseits wird diese Holzkohle auch von den Bakterien des Komposthaufens ganz gut besiedelt dort drin. Und das wird dann dieses eine Jahr ungefähr, wie der Kompost braucht, um zu reifen, wird die Kohle da mitgenommen, läuft dann den Prozess durch und kommt dann mit dem Kompost raus auf den Gartenboden.
Mhm. Wie stellst du die Holzkohle her?
Holzkohle entsteht, wenn Holz nicht zur Gänze verbrennt, sondern wenn Holz unter Luftabschluss verbrennt. Das nennt man Pyrolyse. Und da entsteht praktisch nur mit dem Sauerstoff, der im Holz drinnen, in seinen Poren eingeschlossen ist, nur dieser Sauerstoff wird verwendet, um das Holz einen gewissen Verbrennungsprozess durchmachen zu lassen. Sobald dieser Sauerstoff verbraucht ist, müsste man das Feuer auslöschen und dann ist Holzkohle da. Mhm. Ich mache das mit zwei Fässern. Also es ist ein Fass, das 200 Liter Inhalt hat mit einem Verschlussdeckel. Das ist das äußere Fass und innen drin ist dann noch ein kleineres Fass mit 80 Liter Inhalt. Und das hat auch einen Verschlussdeckel und diese zwei Fässer können also ineinander gestellt werden, wobei jetzt das Äußere folgendermaßen beschaffen sein muss: auf den Seitenwänden ganz unten am Boden muss man Löcher rausschneiden, am besten geht das mit der Flexscheibe, damit, also rundherum müssen so viereckige oder dreieckige Löcher herausgeschnitten werden, damit unten Luft rein kann für den Verbrennungsprozess. Der Deckel oben hat in der Mitte ein Loch und auf dem ist ein Kamin draufgesetzt mit circa 1 Meter Länge. Also der Kamin ist am Deckel fixiert, kann man samt dem Deckel wegheben. Und dann steht jetzt in diesem 200-Liter-Fass steht das kleinere Fass innen drin. Das hat auch einen Verschlussdeckel. Und dieses innere Fass hat auch wiederum in der Nähe des Bodens, auf den Seitenwänden rundherum, circa 8 mm bis 1 cm dicke Löcher gebohrt. Also nicht so große Löcher als das äußere Fass. Und das innere Fass hat im Deckel in der Mitte noch ein 5 mm Loch. So einmal die Beschaffenheit der Fässer. Jetzt geht man folgendermaßen vor. Das innere Fass, das kleine, wird komplett mit Holz vollgefüllt. Also sehr dicht backen ist wichtig. Kleine Stücke, größere Stücke bis zu Hackschnitzelgröße, aber es soll trockenes Holz sein. Kann alles mögliche Abfallmaterial sein, Stücke vom Baum schneiden, also alles mögliche an Holz. Und wenn das ganz vollgefüllt ist, macht man den oberen Deckelring zu und stellt dann das kleinere Fass ins größere Fass hinein. Jetzt, also der Zwischenraum zwischen dem kleineren und größeren Fass ist ungefähr noch so 8 cm, ein 8 cm Ring herum. Mhm. Das wird dann von oben aus noch komplett mit Holz vollgefüllt. Also das, zuerst beginnt man mit größeren Stücken, das wird seitlich runtergestellt und nach oben zu werden die Stücke dann eher kleiner und ganz oben am Ring, oben rundherum, muss dann Kleinholz sein mit zusammengeknülltem Papier, dass man es von oben dann auch anzünden kann. Stellt man sich vor, das kleinere Fass steht im größeren drin und das größere ist bis oben hin mit Holz vollgefüllt. Jetzt kann man den Inhalt dann des Zwischenraumes anzünden, und zwar von oben, weil diese Löcher, die im großen Fass fast am Boden unten sind, die geben dann Luft ins Fass rein und das strömt dann wie ein Kamin nach oben und hilft dann den Flammen eben zu brennen. Diese Flamme, die brennt dann zwischen den zwei Fässern immer weiter nach unten und man kann sich ja vorstellen, in dem äußeren Fass drin, da wird es recht heiß und der Inhalt des kleineren Fasses wird dadurch aufgeheizt auf 200-300 Grad und bei dieser Hitze fängt das Holz an zu verkohlen, zu glimmen, also das fängt nicht an zu brennen, sondern einfach zu vergasen. Das heißt, der Kohlenstoff des Holzes mit dem Sauerstoff, der im Holz und zwischen den Holzstücken drin lagert, es ist schon eine Art Verbrennung, aber ohne Flamme. Mhm. Es wird nur das Holzgas daraus. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich jetzt im inneren Fass ein Überdruck durch dieses entstehende Holzgas. Und das kommt nur aus jetzt durch diese Löcher unten an der Nähe des Fassbodens rundherum. Sind vielleicht 10 Löcher im Umkreis, so 8 bis 10 mm dick. Und da strömt jetzt dieses Gas, das im kleinen Fass entsteht, nach außen und wird über diesen Sog zwischen den Fässern nach oben geleitet. Und irgendwo, wo gerade die Flamme brennt, erwischt es dann dieses Gas und das verbrennt dann auch mit. Jetzt hilft dieses Gas auch mit, um weiterhin den Inhalt des kleineren Fasses zu erwärmen. Das heißt, das Holz, das im kleineren Fass ist, das hilft mit, dass dieses Holzgas entsteht, durch die Hitze, die durchs Holzgas verbrennen entsteht. Es braucht nur am Anfang das Holz im größeren Fass drin, um das Holz zum Vergasen zu bringen. Mhm. Und dann funktioniert das sozusagen von selber.
Ja.
Und wenn jetzt das Holz so weit vergast ist, dass kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, dann hört dieses Vergasen auf. Und in der Zwischenzeit, das dauert ungefähr 1,5 Stunden bis maximal 2 Stunden, ist auch das äußere Holz, also im großen Fass, das Holz verbrannt. Und dann fallen die Flammen in sich zusammen, ja. Und das kühlt dann langsam aus. Und das hört dann einfach auf.
Ja.
Und ich mache das meistens am Abend. Und da kann man dann das Fass über Nacht stehen lassen zum Auskühlen. Und am Morgen, ja, ist das ganze Spiel nachher fertig.
Ja. Ja. Als wir gerade draußen waren und du mir da diesen Pyrolyseofen gezeigt hast, sagtest du noch, dass du nach dem Entzünden im äußeren Fass oben nicht sofort den Deckel aufsetzt, sondern noch ein bisschen wartest.
Ja, genau. Weil wenn man den Deckel zu früh aufsetzt, dann ist zu wenig Zug da, damit verlöscht man die Flammen. Mhm. Oder sie brennen nicht so schön voll, damit, dass man einen rauchfreien Abzug hat.
Ja.
Also am Anfang, wenn das Fass noch ganz offen ist, dann brennt das wirklich rauchfrei. Speziell eben, weil man es oben anzündet und weil die Luft von unten kommt. Und erst wenn die Flammen richtig voll beim Brennen sind, dann kann man den Deckel aufsetzen mit dem Kaminrohr. Und wichtig ist, dass man herausfindet, wie groß die Luftlöcher sein sollen, mhm, am Boden des, oder neben, mhm, am unteren Rand des Fasses.
Ja.
Und ob man noch eine Sekundärluft dazugeben soll. Das heißt, dass man entweder den Deckel nicht voll aufsetzt, sondern noch einen Spalt offen lässt, dass oben beim großen Fass noch einmal Luft dazukommt, oder dass man in den Kamin noch einmal Luftlöcher schneidet, damit da noch einmal eine Zusatzluft kommt. Und das wollte ich vorher noch sagen, dieses kleine Loch in der Mitte des Deckels vom inneren Fass, mhm, da tritt auch Holzgas aus. Und dieses Holzgas ist so wie ein Zündfunke für das Holzgas, das eventuell noch da ist, wenn keine schöne Flamme ist. Mhm. Und das hilft dann auch mit, dass das Ganze auch rauchfrei verbrennen kann. Mhm. Anzustreben ist immer, dass, wenn das Ganze im Betrieb ist, dass kein Rauch nach oben entsteht, sondern dass das Holzgas wirklich rauchfrei verbrennt. Mhm. Und mir ist es schon einige Male wirklich gelungen, es muss auch mit dem Wind, muss es auch gut hinhauen, wenn da zu stark der Wind reinfährt, dann gibt es auch eine ungeregelte Verbrennung und die Außentemperatur spielt ein bisschen mit. Aber es gilt einfach, die Luftführung so auszubalancieren, dass genügend Zuluft ist und genügend Kaminwirkung nach oben geht, und auch genügend Sekundärluft weiter oben noch dazukommt.
Mhm. Das klingt nach Experimentieren, ne?
Klingt nach Experimentieren, ist es auch.
Ja. Die Gegend entnebelt, ein, zweimal.
Aber am Anfang gelingt es halt nicht so, aber man muss einfach dahinter kommen,
ja,
warum es nicht funktioniert. Und das ist immer die Luftführung eigentlich.
Ja.
Entweder zu viel Zug unten oder zu wenig Zug unten. Es muss einfach der Luftsauerstoff zum Verbrennen da sein in genügender, ausreichender Menge,
ja,
im Verhältnis zum Querschnitt des Kaminrohres und so weiter.
Ja, okay.
Ich habe einfach bemerkt, dass durch Kundengespräche, die ich hier am Samstag, wenn ich jede Woche im Bauernmarkt bin, dass viele Menschen sagen, diese innere Qualität, die kann man einfach nicht immer, aber bei vielen Produkten einfach schmecken.
Mhm.
Und viele sagen, ich kaufe einfach gern bei euch ein, weil ihr einfach hinter der Sache steht. Mhm. Es geht nicht darum, dass jetzt möglichst einen großen Gewinn aus diesen Produkten, die wir am Bauernmarkt verkaufen, erzielen, sondern es geht schon, es ist uns ganz wichtig, dass die Menschen auch einen gesundheitlichen Wert haben und dass sie einfach auch die Überzeugung spüren und auch sehen, dass wir das gerne machen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Und auch ich merke es, wir haben so jetzt im Sommer dann viel Kräuterführungen für Vereine oder für Schulen. Und ich habe öfter schon ein Dankeschreiben von einem Lehrer oder auch von Schülern schon bekommen, weil sie einfach sehen, dass man mit einer kleinen Fläche wirtschaftlich auch überleben kann. Wir führen ja den Betrieb im Vollerwerb.
Ja.
Und dass man einfach, ja, diese Freude am Arbeiten ist so wichtig, glaube ich. Weil heute in ganz vielen Berufen oder viele Menschen einfach arbeiten gehen um des Geldes wegen, vielleicht auch gehen müssen, aber man kann sich schon so weit sich eine Philosophie zurechtlegen, dass ich sage, ja, ich bin einfach ein Rad, das auch funktionieren muss. Und sicher macht es mehr Spaß, im Garten außen zu pflanzen, als wie jetzt am Fließband zu stehen. Aber es ist sicher auch mühsam, als wie wir jetzt die letzten ersten heißen Tage gehabt haben. Alles hat gesprießt. Man hat überhaupt nicht gewusst, wo man als erstes jäten soll. Und wir sind dann schon 5, 6, 7 Stunden im Garten zum Jäten. Und wenn dann die Leute aber kommen und sagen, jetzt habt ihr es aber sauber, dann freut man sich selber mit. Und was einfach eine ganz große Freude ist, dass man sieht, dass die Pflanzen einfach so gesund wachsen. Wir nehmen ja alles alte Sorten. Wir sind Mitglied im Bayerchenoa, so ähnlich wie Safe the Seeds in Deutschland. Und wir arbeiten, ich hole mir auch oft von Bekannten, die sagen, ich schmeiße die Rosen weg oder so. Ich hole mir dann absichtlich alte Rosenstöcke und schneide die zurück und betreue die dann. Und eben mit Kompost oder manchmal auch mit Bachblüten. Und dann treibt im nächsten Jahr, im gleichen Jahr oft dann Eintrieb und das nächste Jahr schon schneidet man wieder ein altes Stück weg und dann treibt die nächste und ich habe einige Rosenstöcke außen, die sind bestimmt schon 20, 25 Jahre alt, sind jetzt ganz jung und neu und treiben wunderbare Blüten, speziell die alten Rosen haben ja einen wunderbaren Duft und den tun wir ja in die Kräutermischungen ein. Wir am Bauernmarkt kaufen wir dann schon, speziell im Winter, von anderen Biobauern oder von einem Bio-Ring Gemüse zu, weil wir der einzige Biostand sind am Bauernmarkt. Ja. Und eben das ist eben, hat sehr stark zugenommen. Also wir könnten das einfach auch nicht mehr nur mit dem Gemüse bewältigen. Wir sind einfach ein Kräuterbaubetrieb.
Ja.
Und was schon noch auch so vom Kräuterbau her, man kann so viele Erfahrungen mitgeben, wenn Pflanzen erstens auf natürliche Art und Weise gezogen werden, die haben so viele Inhaltsstoffe, dass man Krankheiten begleiten kann und oft auch ausheilen kann. Und inzwischen haben wir schon totale Antigegner von Kräutern schon überzeugen können. Und zwar ganz lustig, wir haben ganz viele Erlebnisse eben auch da in der Nachbarschaft gehabt schon. Wie halt Beinwell hilft zum Beispiel. Der Nachbar hat sich eben den Fuß gebrochen und der ist falsch zusammengewachsen, hat er wieder gebrochen werden müssen und so weiter. Und er hat einfach nicht geheilt. Und dann ist die Nachbarin einmal gekommen und sagt, sie hat gar nichts. Und gesagt, ich habe schon was. Und dann sagt der Arzt nach 14 Tagen, nein, war länger, 2 Monate, hatte die nächste Kontrolle gesagt, endlich wächst der Fuß zusammen.
Habt ihr da die Wurzeln genommen oder die Blätter?
Wir nehmen da die Wurzeln.
Wie macht ihr das?
Die Wurzeln werden, wenn wir Tinkturen für den Vorrat machen, werden entweder ganz im Frühjahr oder ganz im Spätherbst zu einem Wurzeltag gegraben, werden dann sauber gebürstet.
Ja.
Und es gibt verschiedene Wurzeln. Ansätze, also zum Beispiel die Schleimtrauben, wie jetzt der Beinwell, den setzen wir in einem rechtsdrehenden Wasser an. Wird die Wurzel kleingeschnitten, im Wasser angesetzt und wird dann so 3-4 Tage immer wieder geschüttelt und dann wird es erst mit Alkohol versetzt, dass es nicht schlecht wird.
Und das ist dann zum Einreiben?
Das ist zum Einreiben, ja. Aber auch, also wir haben es für uns selber auch innerlich probiert. Innerlich darf man es ja nicht empfehlen.
Ja.
Aber wir haben innerlich auch für uns selber ganz viel probiert und es ist ein wunderbares Heilmittel. Wunderbar. Zum Beispiel. Oder es gibt ganz viele. Also wir setzen dann vieles. Meisterwurz zum Beispiel ist auch so eine tolle Pflanze für Magen. Und ja, Anserine. Speziell, es ist so ein Krampfkraut. Das heißt auch bei uns in Tirol im Volksmund Krampfkraut.
Ja.
Und mit ein paar Tropfen kann man ganz schnell einen Wadenkrampf oder so. So Krämpfe nach einem Arbeiten, nach einem schweren Arbeitstag. Ja. Helfen oder heilen oder begleichen. Ja.
Okay.
Da gibt es ganz schöne Sachen.
Dankeschön.
Gern.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.